Der Predigtext für heute ist der Lehrtext dieses Tages. Er ist noch gar nicht genannt worden, aber ihr habt ihn sicher heute in der Losung schon gelesen. Da geht es um den 1. Petrusbrief, Kapitel 2, der Vers 9. Und ich möchte den Kontext lesen von Vers 6 an. Petrus schreibt da an die Gläubigen in der Zerstreuung, in der Umgebung, damals auseinandergerissen, überall in den Städten und Ländern, und er schreibt Petrus einen Brief. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich habe das überschrieben: Christus bringt Bewegung in unser Leben. Lass dich heute mal mit einer Fabel, mit einer kurzen Erzählung beginnen. Ein Christ hat eines Tages eine Erleuchtung. Er versuchte, sein Christsein radikal ernst zu nehmen. Dabei merkte er aber gar nicht, wie unerleuchtet er selber war. Denn indem er sich bemühte, radikal Licht der Welt zu sein, blendete er und brannte er die anderen. Indem er versuchte, radikal Salz der Erde zu sein, versalzte er gründlich das Leben seiner Mitmenschen. Auch der Versuch misslang, radikal Sauerteig zu sein, denn er versauerte den Alltag derer, die es mit ihm zu tun bekamen. Aber dann hörte dieser unerleuchtete Christ an einem Sonntag eine Predigt, aus der ein Satz bei ihm dann mächtig hängen blieb: Wir können im Alltag zuweilen so radikal christlich sein, dass wir dabei radikal unchristlich werden. Ein Satz, über den es schon mal nachzudenken gilt. Aber da fühlte sich dieser Christ ganz persönlich angesprochen und er wandte diese Wahrheit, die er erkannte, auf sich selbst an. Und siehe da, er wurde mehr und mehr auf eine Weise Licht der Welt, dass andere in dem Schein seiner Güte, seiner Barmherzigkeit auch erfreut wurden. Er wurde so Salz der Erde, dass er das Leben seiner Mitmenschen würzte. Er wurde auf so geheimnisvolle Weise auch Sauerteig, dass immer mehr Menschen durch ihn gestärkt wurden. Doch dahin gelangte er nur, weil er sich immer wieder neu das Wort, das verändernde Wort von anderen sagen ließ, was aus der Heiligen Schrift kam. Gottes Wort hören, also soweit diese kleine Fabel. Und die zeigt uns, dass es doch ganz verschiedenartig und vielleicht auch widersprüchlich Anstöße des Evangeliums gibt. Dass einer Anstoß bekommt, etwas zu tun auf das Wort hin und dass er versucht, auch in Jesu Nachfolge dann so zu leben, wie er es versteht. Und da kann schon mal der Einzelne seiner Verwirklichung des Glaubens, also um das auszudrücken, ganz unterschiedliche Wege gehen. Und ich denke, wir kennen das auch. Es gibt so viele Konfessionen, Gemeinden, Religionen. Jeder versucht auf seine erkannte Weise dann auch die Nachfolge Jesu zu gehen. Und dann kann auch mancher von einer Erleuchtung, wie auch hier die Rede war, von der Erleuchtung, zur anderen kommen. Früher sprach man da oft von den Stufen der Erleuchtung, beziehungsweise von den Stufen der Erkenntnis, Gnosis, Paulus spricht auch davon im Korintherbrief. Und es ist, verschiedene Stufen hat man da erfunden, aus einem Erkannten zum nächst Erkannten dann zu steigen. Manche springen da sofort auf die höchste Stufe und meinen sich dann dem Himmel so nah, wirklich Gott so nah zu sein, sodass sie alle Erdenprobleme, die es gibt, ausklammern. Da ist nichts, ich bin ja Gott so nah. Ja, das sind die Hocherleuchteten. Aber dann gibt es auch die anderen, die bleiben auf der untersten Ebene treten und wagen überhaupt nichts mehr im Geistlichen zu unternehmen oder vielleicht auch neu auszuprobieren. Aber die meisten, die steigen schon höher, immer höher und klagen dabei über Hüftschmerzen, über die geistlichen Hüftschmerzen. Da hat man was Neues erkannt, man möchte das auch tun und auch im Leben einbringen, aber das ist so schwierig. Da komme ich nicht zurecht und da nicht. Das heißt, es gibt wohl immer viel Neues im Evangelium, im Wort Gottes zu erkennen, aber mit dem Umsetzen im täglichen Leben hat man so seine Schwierigkeiten. Es ist mächtig schwer. Es gibt also eine Begegnung mit Jesus Christus, jedem Menschen ganz besondere Impulse. Ihr könnt es selbst in eurem Leben rückwirkend dann so nachvollziehen, immer wieder neue Impulse, wenn ich erkannt habe, das hat Jesus getan und ich sollte das auch tun. Oder das sind Menschen gewesen, die für Jesus eingetreten sind, aber ich kann das gar nicht. Also immer wieder ganz verschiedene Impulse, die es da gibt, wo Jesus Christus in unser Leben hineinkommt. Aber welcher Impuls ist der richtige? Welches Bild von Jesus stimmt denn überhaupt? Ist das überhaupt festlegbar? Man kann sich ja an vielen Büchern informieren und auch verschiedene Glaubensrichtungen, Glaubensmänner von Jesus hören lassen. Zuhören. Es gibt so vieles, wo heute Menschen auftreten und dann auch von Jesus Christus sprechen. Prüfen wir auch, ob da die Wahrheit dahinter ist, ob das so stimmt. Ich muss etwas sagen von Pfingstenmontag. Ich hatte es in der Bibelstunde schon erzählt. Am Pfingstenmontag war in Stützengrün hier der Waldgottesdienst, der jedes Jahr dort stattfindet und diesmal mit Peter Hane. Und wir haben uns das auch mal vorgenommen, dabei zu sein, waren sehr gespannt, auch sehr früh da, um einen guten Platz zu bekommen mit unserem Klappstuhl. Und dann kamen die Massen. Ja, es waren 10.000 Menschen im Wald. Aber wunderbar. Eine Ruhe, eine Ordnung, all das, was man nebensächlich dann so merkt und auch bei großen Veranstaltungen vielleicht als Negatives erwartet, nichts davon. Ein sehr schöner Gottesdienst und Peter Hane, es war 2 Stunden, hat gesprochen über Fake News oder Wahrheit. Wem kann man noch glauben? Es war tiefgehend, aber evangelistisch. Er hat herausgefordert, auch wieder diese Anstöße, wie es hier heißt, der Anstöße des Evangeliums gegeben für jeden persönlich. Und es waren alle Altersgrenzen vertreten. Ich habe mit einem 85-Jährigen gesprochen, weil er da in der Nähe war. Und er sagt, er kommt jedes Jahr dahin. Und dann auch junge Leute, Kleinkinder, die auf den Decken dann auch saßen. Und es war wirklich solch eine Stille, jeder hörte zu. Und es ging tief, weil er herausforderte, auch um diese Wahrheit zu sagen, Wahrheit von Jesus. Und wo die heute überall ausgeblendet wird, weil man die verschiedenen Impulse sortiert und dann sagt, ja, das sagen viele so, also machen wir das auch so. Und dabei wird die Wahrheit ausgeklammert. Rutscht tiefer. Das heißt, wir nehmen den Anstoß, von dem auch Jesus spricht, Oder hier Petrus, den Anstoß vom Evangelium als Ärgernis. Das macht mir Schwierigkeiten. Hier komme ich nicht weiter. Hier habe ich Hüftschmerzen. Nein, es ist wirklich wahr, dass man prüfen muss, was ist tatsächlich Wahrheit? Welches Verständnis und welches Bekenntnis entspricht dem wirklichen Jesus? Wie lauten seine Ansagen, seine Veränderungsimpulse, seine Worte wirklich zu uns oder an uns? Welche Aussagen finden wir in der Bibel über uns, die wir ja schon eine Begegnung mit Jesus hatten? Und dieser Abschnitt, den ich gelesen habe aus dem ersten Petrusbrief, versuchte eine Antwort zu geben, die aber auch wieder nicht leicht zu verstehen ist. Denn die Aussage verbirgt sich in verschiedenen Bildern. Der Grundgedanke ist überall gleich. Bewegung, Anstoß kommt von Jesus Christus. Das ist das Erste. Mit Christus ist die entscheidende Dynamik, also die Kraft und Bewegung in diese Welt hineingekommen, die alle Menschen ergreifen soll. Es gilt um alle Menschen. Hier ist etwas angestoßen worden. Jesu Leben war so reich an Facetten und wenn man es vergleicht mit dem Leben mancher Politiker oder Reformer, Jesu Leben vereinte viele Gegensätze, dass wir auch heute immer noch neu etwas lernen können. Dass wir neu angesprochen werden, wenn wir auch alte Texte von Jesus und Berichte von ihm lesen. Aber auch andersrum. Jesus kann uns immer wieder neu auch ansprechen und wir können immer wieder neu von ihm reden. Gerade denen, die immer nur Ruhe und Ordnung, Sicherheit und vielleicht auch den erlernten Glauben lieben und damit auch sicher durch die Welt gehen wollen, denen zeigt Jesus selbst in seinem Wort, dass es Bewegung wichtig ist, dass man eben nicht nur ruhen kann. Da zeigt Jesus, dass man bereit ist, für jeden Augenblick auch mit Überraschungen und Unbequemen zu rechnen. Wie oft ist es schon passiert, dass sich ernsthafte Christen dann auch so richtig schön eingerichtet haben in dieser Welt oder auch wo auch immer in einer Ecke, so dass sie in aller Ruhe ihre Frömmigkeit leben können. Und dann ganz plötzlich wieder aufgewühlt wurden durch irgendeine Situation, dass sie aufgewühlt wurden in ihrem kindlichen Glauben, in den angelernten Glauben, weil dieser kein Ruhekissen ist. Nein, der Glaube muss in Bewegung bleiben. Oder denen, die mit gerade umgedreht unruhigen Gewissen und unruhigen Geist Jesus lieben. Ach, ich muss dies und das noch tun. Und weil sie darauf achten, dass Jesus ja die Satten und Frommen links liegen ließ, aber sich bemühte, den Armen und Sündern etwas Gutes zukommen zu lassen. Gerade denen zeigt auch Jesus, dass Gottes neue Welt nicht nur von Menschen aufgebaut werden kann. Denn es gibt immer wieder die, die mit Hektik und Besorgnis auch die Welt selber retten wollen. Ich tue das und das ist richtig. Aber vielleicht auch deshalb mächtig unterbrochen werden in ihrem Handeln, um herauszufinden, wer wirklich Herr ist. Nicht ich, nicht der Mensch, nicht wir können handeln und wirken. Aber er durch uns, Gott in Jesus Christus, in seinem Geist, lässt uns handeln und macht uns, befähigt uns dazu. Und das bedeutet auch, dass Jesus heute immer noch neu uns in Bewegung bringt. Er lässt uns nicht zur Ruhe kommen in dem Sinn, jetzt ist alles gut. Wir sind dauernd unterwegs. Aber nicht mehr planlos, nicht mehr ziellos. Sondern er hat uns einen Auftrag gegeben und einen Plan, ein Ziel vor Augen. Und darum lesen wir diesen Text. Wir sind berufen zu Priestern und Königen. Ach, was für alte Worte. Gibt es doch heute gar nicht mehr. Ja, ein Priester hin und wieder schon, Könige auch. Aber wir sind berufen zu Priestern und Königen. Wir sind von Gott erwählt. als heiliges Volk seines Eigentums, die Wohltaten dessen zu verkündigen, der uns von der Finsternis heraus in sein wunderbares Licht versetzt hat. Merken wir hieraus, dass Jesu Gemeinde hier mit ein paar Begriffen betitelt wird, die damals im alten Volk, im alten Bund immer wieder genannt und gebraucht wurden. Das Volk Israel sollte ein Priestertum sein. Was damals als Verheißung diesem alten Gottesvolk galt, das wird jetzt Wirklichkeit in einem neuen Volk, in der Gemeinde Jesu, bei uns. Es ist priesterlich und heilig, weil dieses neue Volk, und das sind wir, vor Gott stehen dürfen. Wir dürfen aufrecht vor Gott stehen. Wir dürfen Zutritt haben zum Vater. Es ist nicht mehr nur eine ausgesonderte Priestergruppe, die einmal im Jahr in das Allerheiligste hineinging. Darum gilt es ja auch, dass jetzt alle auch geistige Opfer darbringen. Nicht mehr ein Opfer mit Tieren und so weiter. Das Opfer, das hat Jesus für uns vollbracht. Das hat er selbst vollbracht. Aber wir haben jetzt die geistigen Opfer zu bringen und selbst einzubringen, bei ihm, mit ihm da zu sein, im Heiligtum. Wir haben die Aufgabe, Gottes Wohltaten zu verkündigen. Ja, wir tun es immer wieder und da sind wir auch wieder zusammen hier im Haus, im Gemeindehaus, das ist alles schön und gut. Aber die Aufgabe gilt auch für unterwegs, da wo wir leben, da wo wir stehen, Gottes Wohltaten zu verkünden. Erleben wir solche noch? Es geschieht durch Bekanntmachen aller Machttaten Gottes in unserem Leben. Da bleibt noch die Frage offen, ja wie? Wie geschieht das? Durch ein gerechtes und geheiligtes Handeln in unserer Zeit. Da sind wir wieder bei dem Schwerpunkt. Das ist alles schwer. Nicht wie es die Welt kennt, sondern wie es uns die Schrift sagt und immer wieder deutlich erklärt, wie es das Zeugnis von Jesus uns bekannt macht. Denn wir sind herausgerissen aus der Finsternis dieser Weltzeit und berufen zum wunderbaren Leben im Licht und in der Wahrheit. Im Licht und in der Wahrheit, das sind nur die, die wirklich nichts zu verbergen haben. Und wir haben nichts mehr zu verbergen, weil wir die Priester sind. Priesterlich und heilig stehen wir vor Gott und Gott kennt uns. Warum sollen wir uns da vor anderen verbergen? Und dann ist hier in diesem Text noch etwas ganz Besonderes. Dieses Wort, ihr seid. Ihr seid, das ist keine überhebliche, keine selbstgefällige, großzügige Beschreibung eines erfahrenen gemeindlichen Lebens. Die Gemeinde Jesu, ihr seid hochgehoben über allem. Nein. Es ist ein ermunterndes, ermutigendes Wort, ein Hinweis auf den neuen Stand, in den wir hineingerufen wurden. Und das müssen wir uns jetzt noch einmal ganz deutlich ansehen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Also diese besonders berufene neue Generation. Die neue Generation in Gottes Schöpfung, in Gottes Neuschöpfung. Ihr seid das. Durch Jesus Christus, durch das alles, was Jesus getan hat in dieser Welt und auf dieser Erde, seid ihr das schon geworden. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Und das heißt, eine brückenbauende Menschengruppe, die die Beziehung im höchsten Dienst, also im Königsdienst versieht, nämlich Brückenbau zu Gott hin. Was suchen die vielen Religionen und die Menschen in den verschiedenen Religionen immer wieder eine Leiter zu Gott zu bauen? Eine Karrieretreppe, bis sie angekommen sind in der höchsten Stufe der Erleuchtung oder Erkenntnis. Ich bin jetzt bei Gott. Aber was da auch gesucht wird, alles stürzt ein. Aber da kam Gott von seiner Warte her und baute eine Treppe, eine Leiter in unsere Welt. Und er stieg noch tiefer, nämlich auch in den Tod. Und da hat er uns die Möglichkeit geschaffen, dass wir auf dieser Treppe, diese Jakobsleiter, könnte man sagen, auf dieser Leiter oder Brücke über dem Abgrund der Schuld und Sünde jetzt Wegweiser sind mit Jesus. Wir sind die Brückenbauenden, die Menschengruppe, die Priester genannt werden. Nichts anderes ist als ein Priesterdienst. Wenn man da mal nachschaut, dann wird das auch so erklärt. Brückenbauer. Priester stehen in der Beziehung von Menschen zu Gott. Und wenn man zu einem Priester geht, der betet und spricht mit dem Gott, wo ich vielleicht noch keine Möglichkeit habe, mit dem zu reden. Das ist gemeint. Aber hier sind wir die, die herausgefordert sind, das zu tun. Anderen den Weg zu Gott zu bahnen. Ein heiliges Volk des Eigentums Gottes. Ein Volk, das diesem allmächtigen, heiligen Gott gehört. Wir sind sein Eigentum, worüber sein Auge ständig wacht und in dem sein Geist wirkt, in dem sein Atem wirkt, sein heiliger Geist in uns als Gemeinde. Ich habe es aus dem Plural gewählt, die Gemeinde Jesu, die Priestergruppe. Aber man kann es auch ganz persönlich für sich selbst sehen. Ein Volk, das Gottes Heil, also seine Macht und seine Taten im Licht der Wahrheit verkündigt. So sind andere Übersetzungen. Ja, ein neues Volk, das in allem deutlich Gottes Wirken bekannt macht in dieser Welt. Wir werden immer mehr gebraucht. Es hat sich in der letzten Zeit viel verstummt, gerade auf dieser Ebene. Evangelisation, Bekenntnis, Gottesdienste. In dieser Form, ja, wir machen gern die Lobpreisgottesdienste. Und das ist auch gut so. Da stehen wir vor Gott und beten ihn an. Aber diese brückenbauende Ebene von uns Menschen, dass wir sagen, hier führt der Weg zu Gott durch Jesus Christus, da sind wir herausgefordert. Wir könnten eigentlich ganz sachlich über diesen großartigen Aufgabenbereich einen ganz modernen Titel finden. Wir sind die besten Diplomaten für Gottes neue Welt. Wir sind es, ihr seid es. Diplomaten für Gottes neue Welt, die Jesus Christus selbst immer wieder in Bewegung bringt. Von ihm ausgehen Impulse. Durch seinen Geist werden wir in Bewegung gebracht. Und wir sind es, die immer noch auch reagieren, wo ein Eckstein ist. Dass wir davon angestoßen werden, auch weiterzubauen. Ein Eckstein, der hier genannt wird, ist der, wonach sich ein Bau ausrichtet. In die Höhe, aber auch in den Kanten herum. Wenn der richtig sitzt, dann kann man danach auch weiterbauen. Und wir werden ständig diesen Anstoß haben zum Handeln. Jeder ist gerufen, sich auch neu von diesem Eckstein her verändern zu lassen. Und das dann natürlich auch nach außen hin, das zu bekennen. Und so lasst mich noch eines zu dieser erwähnten Priesterschaft sagen. In dem Tod und der Auferstehung Jesu war eigentlich das Priestertum Israels beendet. Da war es vorbei. Denn jetzt, der ewige Hohepriester ist Jesus ganz allein. Aber die Gemeinde Jesu, das heißt wir, die Heiligen, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, sind jetzt die Priester, seine Priester, ihr seid die Priesterschaft. Wir sind Priester aufgrund unserer Berufung. Und die muss man immer wieder neu hören. Gott hat es uns zugesagt. Ursprünglich hatte Gott ganz Israel zu einem Priestervolk erwählt. Da aber das Volk versagte, nahm Gott dann den einen Stamm heraus, den Stamm Levi, und aus ihm wieder das Haus Aaron. Und so wurde immer wieder neu ein Priester aus dem Stamm herausgewählt. Und ähnlich geschieht es nun auch im heutigen Priestertum. Alle sind von Gott berufen, aber nur wenige nehmen diese Vorsätze oder Vorrechte ernst, Priester zu sein. Ein zweites, wir sind Priester aufgrund besondere Vorrechte, die wir haben, Vorgänge überhaupt an uns. Die Priester standen damals vor dem Volk und wurden gebadet, als Zeichen der Reinheit von aller Schuld. Symbolisch geschieht das ja heute auch in der Taufe, wo der Gläubige bekennt: in Jesus Christus bin ich gestorben und mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Ein Priester im neuen Bund. In Israel wurde die Priester neu eingekleidet, verschiedene Kleidungen, die sie bekamen, um auch rauszustechen aus dem ganzen Volk. Und wir sind mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Wir dürfen aufrecht stehen, eben nicht wie Duckmäuser durch die Welt zu gehen. Ach, ich bin ein Christ. Nein, ich bin der Berufene für Gott. Wir haben den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen in Christus angezogen. Und wir tragen auch den priesterlichen Gürtel, den Gürtel des priesterlichen Dienstes der Wahrheit. Ja, wir reden die Wahrheit. Lasst uns diesen Gürtel niemals abschneiden. In Israel wurden die Priester gesalbt. Auch wir sind gesalbt worden in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Nennen wir noch einige Pflichten der Priester. Das ist ja auch, wenn man da mal hineinschaut, was haben die eigentlich für Aufgaben? Und so brachten damals die Priester jeden Morgen und Abend ihre Opfer zum Altar. Der neutestamentliche Priester, also wir, der bringt sich selbst. Vielmehr, hier bin ich, Herr. Nun tu mit mir, was du willst und wirke durch mich. Und dieser Priester kommt mit zerbrochenem, geschlagenem Geist und wird aufgerichtet, ermutigt, wieder durch seinen Heiligen Geist in den verschiedenen Formen der Gaben, die wir bekommen. Die alttestamentlichen Priester traten immer für Erfolg ein. Auch wir sind gefordert, herausgefordert, immer wieder neu für unser Volk, für unseren Nächsten, für unsere Kranken und Schwachen, ja für alle Gläubigen einzutreten, das heißt im Gespräch, im Gebet mit Gott. Der alttestamentliche Priester belehrte das Volk und segnete es im Namen des Herrn. Auch wir dürfen durch unser Leben die anderen belehren, nicht nur mit vielen Worten, aber mit unserem Leben, dass wir tatsächlich das beschreiben mit unserem Leben, was Jesus wollte. Und wir dürfen selbst, wie auch Abraham berufen wurde dazu, ein Segen für andere sein. Andere segnen und selbst ein Segen sein. Die alttestamentlichen Priester trugen die Geräte des Heiligtums immer wieder auch in das Heiligtum hinein. Das Feuer für den Altar, das Öl für den Leuchter. Darin erkennen auch wir unsere Aufgaben, das Gebetsfeuer. Im Gebet immer wieder eine neue Flamme zu entfachen, mit Gott in Verbindung zu stehen und dann sein Licht, das, was wir selbst bekommen haben, sein Licht auf den Leuchter zu stellen, um die Wahrheit zu bekennen. Ja, wir sorgen dafür, dass mit unserem Feuer der Liebe und diese Lampe unserer lebendigen Hoffnung, dass die niemals erlischt. Wir könnten noch auf einige besondere Verfahren, Vorrechte auch von den Priestern sprechen. Sie wurden von Gott versorgt. Priesterdienst war eine hohe Ehre. Sie wohnten im Heiligtum. Und wir versammeln uns auch heute wieder, ja ständig um unserem Herrn herum. Priester standen in einem innigen Verhältnis zu Gott. Ja, sie durften täglich ihm sich nahen. Und das dürfen auch wir heute. Aufgrund des vergossenen Blutes von Jesus Christus ist der Zugang zu Gott so frei und der Vorhang im Tempel ist zerrissen, und zwar von oben nach unten. Gott zerriss diesen Vorhang. Es ist Freiheit da und Zutritt zum Vater. Das ist alles so ergreifend, wenn wir das so hören, was eigentlich einen Priester diesen ehrenvollen Dienst ausmachte, die Auserwählten des alten Bundes, was sie sein durften. Und ganz schnell finden wir da auch wieder die Entschuldigungen, und um uns aus diesem Vergleich rauszuhalten. Ist das nicht doch für die Berufsgeistlichen gemeint? für die Pfarrer, Priester und Pastoren. Aber dabei haben wir diesen Stein des Anstoßes, der uns anstößt, für uns selbst auch zum Felsen des Ärgernisses gemacht. Nicht nur die Priester und die Berufsgeistlichen sind da herausgerufen. Ja, sie haben es in besonderer Weise vielleicht erlernt. Aber Petrus meint, ihr seid es, das ganze Volk, jeder eigentlich. Petrus schreibt, die damals, sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie bestimmt sind. Und dann kommt das ganze Wort nochmal zum Anstoß, auch für uns, die wir heute schon eine Begegnung mit Jesus Christus hatten. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die neu berufene Generation, das königliche Priestertum, die Brückenbauer von Gottes Regierung, das heilige Volk des Eigentums, diese veränderten Menschen unter Gottes Schutz und Beistand, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich denke, dieser letzte Nebensatz, der bringt uns wirklich alle in Bewegung. Wir sind versetzt schon selbst in dieses wunderbare Licht unseres Herrn. Raus aus der Finsternis. Ich denke, das lässt doch bestimmt keinen mehr so auf dem geistlichen Ruhekissen oder dem Ruhekissen der Frömmigkeit liegen. Hier wird eine ganz klare Berufung ausgesprochen, die uns alle in diese Nachfolge zu verantwortungsvollen Diplomaten des lebendigen Gottes macht. Das heißt nichts weiter als den in Wahrheit immer wieder neu, mutig zu bekennen, der uns in seine Regierung berufen hat. Seht es mal bildlich. Den immer wieder neu zu bekennen, für den da zu sein, der uns in seine Regierung berufen hat. Seine Pläne und Gedanken über uns Menschen aller Welt bekannt zu machen. Dazu sind wir berufen. Denn was die Menschen damals zu Beginn des ersten Jahrhunderts als Anstoß verspürten, das hielt bis in unsere Zeit an. Und wenn wir auch heute wieder neu angeregt werden, dann wird es weiter so gehen. So weit, bis der Herr kommt und wir dann mit ihm regieren dürfen. Wirklich mit ihm. Denn Christus bringt Bewegung in unser Leben. Lasst euch bewegen als Botschafter Christi. Amen.